Der Predigttext steht heute im Markus-Evangelium, Kapitel 12. Die Opfergabe der Witwe. Dann setzte Jesus sich in die Nähe des Schatzhauses. Dort beobachtete er, wie die Volksmenge Geld in den Opferkasten warf. Viele wohlhabende Leute taten viel hinein. Dann kam auch eine arme Witwe. Sie warf 2 kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht 1 Pfennig. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen: Amen, das sage ich euch. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Witwe, die doch selbst arm ist, hat alles hergegeben, was sie besaß. Alles, was sie selbst zum Leben brauchte. Das ist Gottes Wort.
Wir befinden uns in der Passionszeit. Und wir sind mit Jesus auf dem Weg zum Kreuz, auf dem Weg nach Karfreitag, auf dem Weg nach Ostersonntag. Und diese Begebenheit ist mitten auf diesem Weg, relativ weit. Jesus ist in Jerusalem angekommen und er verbringt Zeit im Tempel. Lasst uns ihn begleiten ein Stück. Lasst uns hineingehen in diese Situation, lasst uns das ganze Sinne der Passionszeit nutzen, uns an die Seite von Jesus setzen und gucken, was er erlebt, hören, was er sagt, von ihm lernen. Jesus führt im Tempel viele Gespräche. Es ist fast, als ob er noch ein paar Sachen klarstellen will. Es gibt viele Streitgespräche, Leute stellen Fragen, er ist bekannt und er antwortet meist etwas überraschend. Wir werden dazu später noch kommen. Schließlich sitzt er im Opferkasten und beobachtet das Treiben. Der Opferkasten am Tempel war eigentlich ein ganzer Raum. Dort konnten freiwillige Opfer abgegeben werden. Und die Opfer sind bestimmt zur Bezahlung des sogenannten Ganzopfers. Also all dieser Betrag fließt letztendlich da rein, Gott zu ehren und Gott ein Opfer darzubringen. Als Dank, als Erfüllung von einem Gelübde etc. Also ein freiwilliges Opfer, das allein für Gott bestimmt ist. Das ist das Setting, von dem wir hier reden. Was beobachtet Jesus? Er sieht, dass viele Menschen kommen, die sehr großzügig einwerfen, die viel spenden. Es war so, dass die Leute, bevor sie was eingeworfen haben, mit den Priestern besprochen haben, wie viel sie geben und wofür das genau ist. Wenn man also in der Nähe davon saß, konnte man ganz gut mitbekommen, was Leute ungefähr so geben, wofür es sein wird. Also viele Menschen kommen, wohlhabende Leute, die großzügig spenden, zumindest wahrscheinlich wohlhabend, weil sie großzügig spenden und die Gott damit dienen. Und dann kommt diese eine Frau und sie weckt das Interesse von Jesus. Sie ist so eine stille Heldin, wir wissen nichts über sie, nicht ihre Vorgeschichte, nicht ihren Namen, nicht die Nachgeschichte. Wir sehen nur, dass diese Frau ein großer Kontrast ist zu all den Leuten, die vorher da sind. Denn diese Frau ist eine Witwe. Damit ist sie erstmal eine Frau, naheliegenderweise, was sie schon mal sozial einige Stufen hinabsenkt im Vergleich zu den Männern. Dann ist sie eine Witwe, das heißt, sie ist potenziell einsam. Also wenn sie nicht Kinder hat und wenn die Kinder nicht in der Nähe wohnen, ist sie schlicht nicht versorgt. Und sie ist arm, das verrät uns Markus. Und diese Frau opfert, spendet 2 Kupfermünzen, 2 Lepta. Ich habe jetzt mal stellvertretend dafür 2 Ein-Cent-Stücke mitgebracht, denn ungefähr das ist so die Menge. Und Jesus ruft Jünger herbei und sagt: Leute, kommt mal her. Also hier gibt es jetzt für euch was zu lernen. Er sagt Amen und Jesus, das Wort, was eigentlich am Ende von Gebeten steht, zieht Jesus nach vorne. Das ist so eine Eigenart von ihm und er sagt damit, zeigt damit an, jetzt ist besonders wichtig. Amen. Wird auch übersetzt mit siehe oder wahrlich. Also wenn das einmal in der Bibel steht, wisst ihr, jetzt wird's wichtig. Jesus sagt Amen. Diese Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn diese Leute, die anderen, die haben aus dem Überfluss was gegeben. Die hatten das übrig und die konnten es einfach noch abgeben. Das war jetzt nicht irgendwie nötig groß. Sie aber gab alles, was sie zum Leben hatte. Das ist die Szene. Ich möchte mit euch 2 Aspekte angucken. Das erste ist die Gabe der Witwe. Das zweite ist unsere Gabe, deine Gabe. Denn hier geht es ja nicht nur um eine nette alte Geschichte, es geht um unser Leben, es geht um Gottes Wort. Und wir würden hier nicht predigen, uns hier nicht treffen, wenn wir nicht davon ausgehen würden, die Erfahrung gemacht hätten, dass dieses Buch unser Leben verändert, dass Gott dadurch spricht und dass es in diesem Buch um Gott geht, um uns geht, um unser Leben und darum, was wichtig ist. Deshalb, erster Punkt, die Gabe der Witwe. Zweiter Punkt, deine Gabe. Die Gabe der Witwe ist, 5 Dinge habe ich gefunden, was die Gabe ist. Sie ist erstens lächerlich, sie ist zweitens unvergleichlich, sie ist drittens entscheidend anders, sie ist viertens vorbildlich und sie ist fünftens freiwillig. Erstens, sie ist lächerlich. 2 Cent. In der römischen Einheit war es sogar nur 1 Cent. Also Markus sagt, 2 Lepta, 1 Quadrans, das sind jeweils die kleinsten Geldeinheiten, die es überhaupt gab. Also im jüdischen System waren es 2 Lepta, da waren 2 Münzen und für einen Römer war das nur 1 Münze. Also 1 Cent, das glaube ich, trifft am Ende den Nagel auf den Kopf. 1 Cent spendet diese Frau. Das ist im Prinzip nichts. Also was für ein Opfer soll man dafür bezahlen können? Eine Feder von einer Taube? Es ist nichts, es ist etwas, das im Prinzip keinen Unterschied macht. Etwas, das untergeht, das übersehen werden kann. Etwas, das überhaupt nicht wertvoll scheint. Im Grunde lächerlich, damit anzutreten. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr sagt, das, was ich gebe, das, was ich investiere, das, was mein Beitrag ist für das große Projekt Reich Gottes, macht das wirklich einen Unterschied? Würde das fehlen, wenn ich nicht dabei wäre? Fällt das ins Gewicht? Ist das nicht eigentlich lächerlich, was ich gebe und was ich investiere, Kraft meiner Wassersuppe? Ist es denn eigentlich für irgendjemanden von Bedeutung, was ich tue? Jesus sieht diese Frau und er sieht ihre lächerlichen 2 Münzen und er weiß es zu schätzen. Und er nimmt es ernst. Jesus sieht, was wir investieren und er weiß es zu schätzen. Egal, wie klein das ist. Die Gabe der Witwe ist lächerlich und sie ist unvergleichlich. Denn das, was gegeben wurde von den vorher und dann von der Witwe, das kann man nicht vergleichen. Also man kann schon, aber es wird nicht besser. Die Gabe der Witwe scheint einfach nicht ins Gewicht zu fallen im Vergleich zu dem, was vorher an großen, großzügigen Spenden geleistet wurde. Also der Vergleich auf der reinen Ebene der Menge ist im Prinzip unsinnig, weil die Frau kann einfach nur verlieren. Oder? Kann sie das? Sie gab unvergleichbar mehr als alle anderen. Nämlich sie geben von dem, was sie übrig haben, dann das halt weg, was irgendwie wahrscheinlich sowieso nicht fehlt. Aber sie gibt alles, was sie besitzt. Ihren ganzen Lebensunterhalt. Das ist natürlich lächerlich wenig, aber es ist alles, was sie besitzt. Diese 2 kleinen Lepta. Typisches Leben eines armen Menschen zu der Zeit, der maximal bis heute Abend oder morgen früh planen konnte, weil mehr war einfach nicht da, wenn überhaupt. Und dieses lächerlich Wenige, alles, was sie hat, ihr ganzer Reichtum, ihr ganzer Schatz, das alles gibt sie ab. Ich glaube, dass es nicht clever ist, das, was ich gebe, zu vergleichen mit dem, was andere geben. Möglicherweise kann ich dabei nur verlieren. Vielleicht gewinne ich auch. Dann werde ich stolz. Auch schwierig. Wir müssen es lernen, mit Gottes Augen zu sehen, was wir investieren. Und zu lernen, den wahren Wert zu sehen, dessen, was wir investieren und was andere investieren. Und nicht ein eigenes Urteil darüber zu bilden, sondern Gott zu fragen, wie er es sieht. Wichtiger als die relative Menge ist die absolute Menge. Andersrum. Wichtiger ist die relative Menge, nicht die absolute Menge. Also 2 Cent oder 1 Cent, 2 Lepta sind lächerlich wenig. Wenn es aber alles ist, was ich habe, dann ist es alles. Also die Gabe der Witwe ist lächerlich, sie ist unvergleichlich, sie ist gerade deshalb entscheidend anders. Denn diese Gabe bedeutet für sie alles. Für die anderen hat, und Jesus sagt, das war Überfluss, hat keine Auswirkung für die Leute. Ja, die geben das. Das mag viel Geld gewesen sein, aber es war übrig. Und sie werden sich das gleiche Leben danach leisten können wie davor. Es wird sie nicht einschränken, denn sie geben vom Überfluss. Für diese Frau ist es der entscheidende Unterschied, denn sie hat danach nichts mehr. Sie gibt alles ab. Alles, was sie hat. Ihren Lebensunterhalt, man kann die Übersetzung, man kann theoretisch sogar sagen, ihr ganzes Leben. Also es gibt die Übersetzung her, die ist ein bisschen kreativ formuliert. Sie gibt im Letzten ihr ganzes Leben. Sie vertraut sich ganz und gar, ohne etwas zurückzuhalten, Gott an. Sie schenkt ihm alles. Und deshalb ist ihre Gabe entscheidend anders, denn sie ist Ausdruck von vorbehaltloser Hingabe an Gott. Ausdruck von absoluter Abhängigkeit, von einem tiefen Vertrauen in Gott. Und Vertrauen in Gott ist das Gegenteil von Sünde. Sünde ist Misstrauen. Sünde ist die Angst, zu kurz zu kommen. Sünde ist die Sorge, ich muss mich um mich selbst kümmern, sonst tut's keiner. Sünde ist Misstrauen gegen Gott. Ihm was unterstellen, ihn schlecht machen, ihn schlecht sehen. Und Vertrauen ist das Gegenteil davon, zu wissen, er kümmert sich. Bei ihm komme ich nicht zu kurz. Er weiß, was mir fehlt und er versorgt mich. Und am Ende ist so, wie er es macht, gut. Das ist die Haltung der Frau. Im Letzten ist das Ausdruck ihrer Liebe zu Gott, was sie ihr tut. Dass sie den Mut hat, diesen lächerlich kleinen Betrag zu spenden, zu opfern und zu sagen, hier, lieber Priester, ist vielleicht peinlich für dich, das anzunehmen. Und für euch Umstehenden, by the way, hier, das ist meine Gabe. Ganz wenig. Aber sie gibt alles. Frage an uns. Gehört unser Bestes Gott? Gehört unser Alles Gott? Dein Geld? Deine 2 Lepta? Oder 2.000 Euro? Oder 200.000 Euro? Keine Ahnung, wie du so betucht bist. Gehört das Geld Gott? Gehören deine Herzensanliegen Gott? Deine Pläne, deine Träume, deine Hoffnung? Der Pastor Wilhelm Busch sagt mal, Christsein, das ist keine Fahne, die man ins Haus steckt, so als Zierde. Christsein ist, dass Jesus der Herr des Hauses ist. Es ist keine Fahne, die ich mir anstecke, in mein Lebenshaus zu sagen, ja, ich bin auch christlich. Christsein heißt, Jesus ist der Herr in diesem Haus. Also gehört ihm alles. Und er bestimmt, was da passiert. Die Gabe der Witwe ist lächerlich, sie ist unvergleichlich, sie ist entscheidend anders und sie ist vorbildlich. Jesus lobt eben nicht die, die viel spenden, obwohl die rein vom materiellen Wert deutlich mehr geben. Er lobt sie nicht, die aus dem Überfluss spenden. Klammer auf, vermutlich tun wir alle das. Vermutlich, vielleicht nicht fast, nicht alle, aber fast alle. Wir spenden vom Überfluss, von dem, was übrig ist, von dem, was unser Leben nicht wirklich einschränken wird. Ob wir es nun geben oder nicht, das ist dann schon irgendwie übrig. Die lobt Jesus nicht. Er lobt die Witwe und er macht sie zum Vorbild. Ein Vorbild für ein Leben nach dem höchsten Gebot. Ich habe erwähnt, dass Jesus im Tempel einige Fragen beantwortet. Eine Frage, ein paar Verse vorher, gleiches Kapitel, Markus 12, heißt es, was ist das höchste Gebot? Wird Jesus gefragt. Der sagt, gute Frage. Das höchste Gebot lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen. Von ganzer Seele, mit ganzem Verstand, deiner ganzen Gesinnung, mit aller Kraft. Also mit allem. Mit allem, was du aufzubieten hast, an Verstand, an Kraft, an Willen, an Herz, an Seele, mit all dem sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist das höchste, erste, wichtigste Gebot. Und diese Frau zeigt praktisch, wie das aussehen kann, indem sie diesen kleinen lächerlichen Betrag von 2 Kupfermünzen spendet, weil es ihr alles ist, dass sie Jesus anvertraut, Gott anvertraut. Also ein Vorbild dafür, das höchste Gebot zu leben, auszuleben. Und ich glaube, hier wird deutlich, dass es um mehr als Geld geht. Geld ist ein Ausdruck davon. Es geht letztlich um viel mehr. Es geht um das ganze Leben. Es geht um mein ganzes Leben. Es geht um dein ganzes Leben. Es geht um uns selbst. Das Kostbarste, was wir haben, ist unser Herz. Da fängt alles an. Den ich da hineinlasse, der hat viel Einfluss auf mein Leben. Und den ich davon weghalte, ist meistens Gott. Mein Kostbarstes ist mein Herz und das will Gott haben. Weil er sagt, das Beste, was du mir geben kannst, das bist du selber. Dort fallen die Entscheidungen, dort werden die Träume geträumt. Dort findet das Leben statt, bevor es gelebt wird. Schenk mir dein Herz, darum wirbt Gott. Mein ganzes Leben, mein Herz, dort fängt es an, mein Kostbarstes. und dann auch alles andere, was ich habe, was ich bin, was zu mir gehört, was mich ausmacht, was irgendwie mein ist. All das will Gott. Die Gabe der Witwe ist lächerlich, unvergleichlich, entscheidend anders, vorbildlich und schließlich freiwillig. Sie muss das gar nicht geben, denn es ist eine freiwillige Gabe und es hätte auch völlig gereicht und wäre absolut okay gewesen, hätte sie nur eine Münze gespendet, denn sie hat ja zwei. Der Unterschied für das Opfer wäre nicht so gravierend gewesen, für sie ein bisschen mehr schon, weil die Hälfte von dem hat sie behalten können. Wäre voll legitim gewesen, tut sie aber nicht. Sie spendet beide. Sie spendet alles. Sie tut es offensichtlich, weil sie es so will. Es ist Ausdruck ihrer Liebe zu Gott, ihres Vertrauens, ihrer Hingabe. Und sie fragt nicht, wie viel sie jetzt geben muss und ob sie vielleicht was behalten kann, möglicherweise, sondern sie fragt, wie viel kann ich eigentlich geben? Kann ich alles geben? Ist jetzt auch nicht so viel, aber ist das alles? Und diese Haltung sucht Gott in unserem Leben. Deswegen ist die Frau Vorbild. Geben hat nichts mit Zwang zu tun. Unsere Frage sollte nicht sein, wie viel muss ich geben? Wie viel darf ich behalten? Sondern, wie viel kann ich geben? Was ist deine Frage? Mehr so die, wie viel muss ich geben? Oder mehr so die, wie viel kann ich geben? Wie viel darf ich geben? Vielleicht geht es euch wie mir, dass ich merke, dass diese Haltung noch ein bisschen kultiviert werden kann und nicht so ausgeprägt ist, wie es vielleicht schön wäre. Ich glaube, dass dieser Mangel an der Haltung uns nicht verzweifeln lassen sollte, sondern uns ins Gebet treiben sollte. Gott überrascht das nicht, dass wir die Haltung nicht haben. Er kennt uns. Aber es muss ja nicht so bleiben. Deshalb können wir ihn bitten, uns zu verändern. Es ist eine ernste und beunruhigende Frage. Eine Frage, die wir nicht aufschieben sollten. Gehört alles, was ich bin, Gott? Ich glaube, die Zeit läuft. Ihr kennt das vielleicht von Klausuren oder von einer Prüfung. Man sagt, ab morgen wird gelernt. Ab morgen geht's richtig los. Morgen stehe ich früh auf, dann gibt's einen Kaffee, dann geht's los. Ja? Und je nachdem, wie man für ein Typ ist, ja, ist dieses Morgen manchmal erst eine Woche später oder noch eine Woche später oder vielleicht immer gar nicht. Und manche sind super cool drauf, die schaffen Prüfungen trotzdem. Andere merken, okay, ich muss da nochmal ran, diesmal wirklich anders. Ich glaube, dass diese grundlegenden Lebensfragen viel dringender sind, aber viel weniger aufdringlich. Und ich glaube, man kann sein Leben zubringen und irgendwann merken, hey, die letzten 10 Jahre, ja, rede ich davon, dass ich wichtige Entscheidungen treffen will. Aber ich tue es nicht, weil es irgendwie nicht so dringlich ist. Und irgendwann merke ich, ich hatte echt Potenzial im Leben, aber ich habe es nicht genutzt. Ich habe irgendwie so ein gemütliches Durchschnittsleben geführt. Da war einiges mehr drin. Ich glaube, Jesus fordert uns auf, stellt mal unbequeme Fragen. Lasst das mal ran an euch. Schiebt es nicht auf, fragt euch. Und damit kommen wir zu uns. Die Gabe der Witwe haben wir angeschaut, ist lächerlich, unvergleichlich, entscheidend anders, vorbildlich und freiwillig. Ja, und deine Gabe? Geht um uns hier. Was ist mit deiner Gabe? Meine These ist, deine Gabe gehört dir sowieso nicht. Deine Gabe gehört dir sowieso nicht. Jesus wird im Tempel gefragt, wieder ein paar Verse vorher, Markus 12. Die sind clever, die wollen ihn in die Irre führen. Und sie wissen, also es gab dann einen Aufstand und der Aufständische hat gesagt, oh, Steuern muss man nicht zahlen. Der wurde von Römern platt gemacht. Und die fragen ihn, die Schriftgelehrten, Jesus, du bist doch ein weiser Mann. Sollen wir nun Steuern zahlen oder nicht? Und Jesus weiß, das ist eine Falle. Denn wenn er sagt, ja, zahlst Steuern, dann sagen die Pharisäer, du bist ein Verräter. Dann ist Besatzungsmacht, Steuern zahlen, unterstützt die Besatzungsmacht, das sind unsere Feinde. Sagt er, zahlt keine Steuern, dann gibt es Ärger mit den Römern, weil die sagen, also an der Stelle verstehen wir keinen Spaß. Was macht Jesus? Er sagt, Steuern zahlen, gute Frage. Ihr frechen Hunde, nicht in das Licht führen. Gib mal so eine Münze her, sagt Jesus. Er sagt, guck mal hier, wessen Bild ist denn auf der Münze drauf und wessen Name steht drauf? Und die Kaiser waren eitel genug, sich selber abzubilden. Als Bild des Kaisers auf der Münze drauf, sagt Jesus, wenn da der Name des Kaisers draufsteht und das Bild des Kaisers drauf ist, dann gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, oder? Und gebt Gott, was Gott gehört. Nun können wir raten, auf wem in dieser Welt das Bild Gottes drauf ist. Auf wen der Name Gottes aufgeschrieben ist. Wir sind Gottes Ebenbilder. Gebt Gott, was Gottes ist. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Wenn das Evangelium wahr ist, dann gehört Gott sowieso alles. auch ich selber. Dann gehöre ich mir überhaupt nicht. Und all das, was zu mir gehört, gehört mir überhaupt nicht. Es ist mir geschenkt. Gott hat mich geschaffen. Er hat mir alles geschenkt. Und Jesus vergibt mir und tauscht mit mir. Er nimmt meinen Platz ein und schenkt mir sein. Das ist Ostern. Das ist das Evangelium. Es gibt einen schönen Song, in dem heißt es, Jesus paid it all. All to him I owe. Jesus hat alles bezahlt und alles schulde ich ihm. Die Fastenzeit ist eine wunderbare Zeit, sich diesen anstößigen Anspruch des Evangeliums neu klar zu machen. Klar zu werden, dass ich selber, jeder von uns, zutiefst in Gottes Schuld steht. Tiefer, als wir uns vorstellen können. Viel tiefer. Und selbst zu leben, ist schon Akt der Gnade. Und sich klar zu werden, dass Jesus diese Schuld gezahlt hat. Gerne und freiwillig. Und zwar komplett. Und dass es Jesus alles gekostet hat. Nicht nur zwei Lepta, nicht nur zwei Kupfermünzen, das hat ihn alles gekostet. Seine Herrlichkeit, seine Ewigkeit, sein Leben, seine Würde, alles. Und mir klar zu werden, dass Jesus deshalb alles fordern kann, weil ihm alles gehört. Denn ihm gehört alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was ich geben kann, alles, was zu mir gehört, gehört sowieso ihm. Und deshalb hat er das Recht, alles zu fordern. Mich selbst, alles, was zu mir gehört, und er tut das. Denn die Beziehung zu ihm ist sehr exklusiv und Jesus teilt nicht gerne. Er teilt mich nicht gerne, er teilt dich nicht gerne. Jesus will dich ganz. Nicht halb, nicht die Sonntage, nicht zwei Zimmer im Haus, nein, er will das ganze Haus. Er will dein Lebenshaus, er will dich komplett. Ja, und alles heißt alles dann, also alles. All deine Zeit, all dein Geld, all deine Träume und Pläne und Herzensanliegen, alles, alles fordert Jesus, dich selbst, mit allem. Dein Besitz, deine Familie, deine Bequemlichkeit, deine Nähe, deine Verfügbarkeit, deine Anteilnahme, deine Bereitschaft, dein Leben zu öffnen für andere. Jesus nachfolgen heißt, alles aufzugeben. Vor allem mein Herz aufzugeben und mein Herz an ihn zu verlieren. Das ist Nachfolge. Das heißt es, Christ zu sein. Nicht mehr, nicht weniger. Mein Herz an Jesus zu verlieren, ihm alles zu schenken. Und die Gabe der Frau war freiwillig. Sie hatte ihr Herz an Gott verloren und sie hat ihm alles gegeben. Freiwillig, mehr als sie gemusst hätte. Und sie überließ alles, was sie hatte, Gott. Und deshalb macht Jesus sie zum Vorbild. Und ruft uns auf, dasselbe zu tun. Es geht nicht darum, dass ich irgendwas tue oder aufgebe, um Gottes Herz zu erobern. Es ist vielmehr so, dass ich mein Herz von ihm erobern lasse, um dann wirklich etwas zu tun, bei dem es mal nicht um mich geht. Konkret, glaube ich, kann das sehr unterschiedlich aussehen. Die Gaben sind da nicht vergleichbar. Wir können die zwei Lepta nicht ins Verhältnis setzen zu all den großartigen Spenden, die vorher geleistet wurden. Da wird die Frau verlieren. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum zu vergleichen. Verschiedene Menschen mussten ganz Verschiedenes loslassen. Es hat man Theologe gesagt, Gott baut keine Reihenhäuser. Die sehen nicht alle gleich aus, sind identisch eingerichtet. Nein, Gott schafft Individuen. Und die ganz grundsätzliche Frage, die wir uns stellen müssen heute Abend, lautet nicht, wie viel soll ich jetzt geben oder was? Die Frage lautet, hast du eigentlich Jesus alles anvertraut? Und bist du bereit, dass er dich konkret fragen kann, ihm etwas zu überlassen, ihm etwas zu geben? Hörst du auf ihn? Hörst du ihm zu? Hast du Zeit dafür? Hast du Ruhe dafür? Hast du Disziplin, ihm zuzuhören? Gibt es Orte, wo er zu dir sprechen kann? Liest du in seinem Wort? Folgst du ihm nach? Dazu lädt er ein. Und Jesus nachfolgen bedeutet dann, von ihm zu lernen, dass mein Schatz in Gott liegt und dass ich alles andere deshalb loslassen kann. Jesus nachzufolgen bedeutet, mich darauf einzulassen, nicht für mich selbst zu leben, sondern mich für andere und für Gott zu verschenken. Jesus nachfolgen bedeutet, meine kleine Privatwelt zu verlassen und mich ernsthaft zu investieren in sein Reich, in andere Menschen, mit allem, was ich habe. Jesus nachzufolgen bedeutet, es ihm zu überlassen, was er mit mir anfangen will und mit all den Dingen, die ich so mitbringe. Ich will schließen mit einem Beispiel, das mich sehr begeistert hat und was ich gerne teilen will. Und zwar habe ich vor einigen Jahren einen Pastor und Evangelisten namens Bengt Fiskel kennengelernt. Der hat einen komischen Namen, weil er kommt aus Schweden, da haben Menschen komische Namen. Das ist Bengt Fiskel. Und Bengt Fiskel, Pfingstpastor aus Schweden, sieht jetzt aus wie ein Durchschnittstyp irgendwie, der hat mal vor ein paar Jahren in Berlin gepredigt, über 10 Jahre her, ich habe das nie vergessen, obwohl es bloß eine Begegnung war. Und der war Missionar in Regensburg in den 80er Jahren. Und der hat in Regensburg eine Doku im Fernsehen gesehen über Straßenkinder in Berlin. Über so Punker, die ja schon relativ am Rand der Gesellschaft stehen. Eher schon fast draußen. Und der hat diesen Beitrag gesehen, es hat ihn einfach umgehauen. Er hat diesen Beitrag gesehen und hat ab diesem Tag nicht mehr aufhören können, sich Kinder zu denken. Es hat ihn beschäftigt. Und der Junge ist fast verrückt geworden. Er musste nach Berlin. Er musste nach Berlin. Also ist er hin, unbeholfen, ja, damals so ein Typ, Anfang 40, wie gesagt, ein bisschen gemütlicher, schwedischer Pfingstpastor, geht nach Berlin, kocht Kaffee, schmiert sich Brote, packt den Rucksack und geht zu den Jugendlichen da am Alexanderplatz und Ostbahnhof und Hauptbahnhof, wo die überall waren, 90er Jahre. Und er merkt, wie es ihn reinzieht in die Situation dieser Menschen. Er fühlt sich da komisch und fremd, er denkt, was machst du hier, bist du verrückt, Junge, du hast eine Familie zu Hause und das ist überhaupt nicht deine Welt und alles fremd. Aber er hat gemerkt, wie sein Herz hineingezogen wird in das Leben der Jugendlichen und wie Jesus ihn reinzieht. Und wie er irgendwie nicht aufgepasst hat, ja, das an sein Herz gelassen hat und Jesus sagt, boah, super Gelegenheit, Bengt. Wir haben ja was zu tun miteinander. Bengt Fiskel zieht nach Berlin. Er kauft sich in Schweden einen Wohnwagen und zieht mit dem Wohnmobil in eine Wagenburg von Punks in Berlin. Und wohnt dann also Tür an Tür in der Wagenburg mit Punks. Mit Jugendlichen, die von zu Hause weggerannt sind, die verstoßen sind, die sich prostituieren, die HIV haben. In der Zeit, die er da war, das Buch schildert nur einen Zeitraum von wenigen Monaten, irgendwie ein knappes Jahr, sind da fast 10 Leute gestorben. Einfach Überdosis, also draußen erfroren, HIV, Selbstmord, alles Mögliche. Also echt Leute im Rand stehen, Leute, die verlassen, Leute, die keine Familie haben, die niemand mehr haben. Und Bengt Fiskel geht dahin. Und dient diesen Leuten. Und ich möchte vorlesen aus seinem Buch Dinge, die er gelernt hat. Wir werden persönlich in das Leben von Menschen hineingenommen. Das macht uns auch verletzbar. Unsere Arbeit ist schwer zu definieren. Es geht oft einfach darum, den Menschen draußen Familie zu sein. Wir sind frustriert, weil so wenige Christen eigentlich verstehen, wie wunderbar diese Arbeit unter Menschen am Rande der Gesellschaft ist. Die Gemeinde als Familie Gottes muss radikale Veränderungen vornehmen, um die aufnehmen zu können, die Gott retten wird. Was wir tun, ist im Grunde sehr einfach. Die allermeisten könnten dasselbe in ihrer eigenen Umgebung tun, einfach nur Mitmensch sein für die, die neben uns leben. Mich fasziniert Bengt Fiskel, weil genau das tut er. Etwas, was eigentlich jeder tun kann. Er lässt Menschen an sein Herz ran, er lässt das Schicksal von Leuten sich was angehen und er lässt sich verwickeln. Und er ist selbst zwischendurch etwas überrascht, wie viel er sich verwickeln lässt, aber es passiert. Und er merkt, wie Gott ihn gebraucht. Er sagt an einer Stelle, geben ist seliger als nehmen. Gebe ich wenig, bekomme ich wenig. Gebe ich viel, bekomme ich viel. Gebe ich alles, bekomme ich alles. Unsere Möglichkeiten wachsen dem Maße, in dem wir uns selbst hergeben. Übrigens, Bengt Fiskel hat ein Flugzeug, was auf dem Bild zu sehen ist und an ihm sympathisch ist, dass er sagt, ich habe ein Flugzeug, weil ich gerne fliege. Nicht, weil ich mir so nah bin und rumkommen muss und fürs Reich Gottes. Nee, eigentlich will ich nur gerne fliegen. Man muss also ehrlich sein, auch zu sagen, warum man Dinge tut. Macht ihn sehr sympathisch, dass da keiner ist, der alles irgendwie religiös verklittert, sondern sagt, ja, ich fliege halt gern, deswegen leiste ich mir das. Anekdote am Rand. Bengt Fiskel ist für mich ein Vorbild, weil er zugelassen hat, dass Gott ihn hineinzieht in eine Sache, die ihn eigentlich massiv überfordert. Aber wo er merkt, hier werde ich gebraucht, hier sucht Gott jemand, den er schicken kann, und er lässt sich darauf ein. Und er ist sehr unbeholfen. Er ist selber fordert, das Buch schildert viele Kämpfe, viel Streit mit sich selber, viel Zweifel und Frust. Aber er merkt, wie Jesus ihn ermutigt, dabei hält und gebraucht. Und mir ist schon klar, dass nicht jeder von uns Bengt Fiskel ist. Mir ist auch klar, dass jeder von uns Mutter Teresa ist. Aber vielleicht sollten wir es Gott überlassen, zu entscheiden, was er mit uns vorhat. Und nicht schon vorher entscheiden, was möglich ist und was nicht. Denn Bengt Fiskel hätte das auch nie gedacht, dass er dort mal mit Leuten zusammenlebt, die so ganz anders sind. Was wir machen müssen, und dafür ist die Passionszeit da, wir müssen dafür sorgen, dass Jesus unser Herz erobern kann. Dass er unser Herz gewinnen kann, dass wir uns einlassen auf ihn, dass wir uns ihm aussetzen. Dass wir ihn suchen und ihn einlassen und ihn bitten, Herr, ziehe ein, du bist hier willkommen. Du sollst der Herr des Hauses sein. Räum du auf, bau du an, lade Leute ein, verändere die Sache. Du bist der Herr. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir, dass du alles gegeben hast für uns und dass du nichts zurückgehalten hast und uns einlädst, uns ganz dir zu schenken. Und Herr, du weißt, dass es schwer ist. Du weißt, wie schwer wir uns damit tun, wie wir Angst davor haben. Nicht wissen, was das heißt, nicht wissen, was die Konsequenzen sind. Aber Herr, wir wissen, dass du gut bist. Wir wissen, dass du uns nicht überforderst. Wir wissen, dass du Gutes vorhast mit uns, mit anderen. Und ich danke dir, dass du ganz normale Menschen, wie Bengfiske, wie uns, einlädst, dir zu dienen und ein Segen zu sein für andere. Ich bitte dich, komm her, in unser Herz. Gebrauch die Passionszeit, um unser Leben auf dich auszurichten. Und lass uns schauen auf dein Kreuz. Lass uns begeistert sein von dir und hilf uns, dass unser Herz, dass wir es an dich verlieren, Herr. Danke für diese besondere Zeit im Jahr. Ich bitte dich, begleite uns darin. Amen.